Soldaten in alle Teile der Sieben Königslande, und bald würde die Nachricht auch die Meerenge überqueren und sich in den neuen freien Städten und den Ländern jenseits davon verbreiten. Soll der Gnom ruhig bis ans Ende der Welt fliehen, mir entkommt er nicht. Die königliche Prozession gelangte durch die inneren Türen in das höhlenartige Herz der großen Septe und folgte einem breiten Gang, einem von sieben, die unter der Kuppel zusammenliefen. Rechts und links beugten die hochgeborenen Trauergäste das Knie, wenn König und Königin vorbeigingen. Viele der Gefolgsleute ihres Vaters hatten sich versammelt, und Ritter, die in einem halben Hundert Schlachten an Lord Tywins Seite gefochten hatten. Ihr Anblick stärkte ihre Zuversicht. »Ich stehe nicht ohne Freunde da.« Unter der aus Glas und Gold und Kristall bestehenden hohen Kuppel der großen Septe ruhte Lord Tywin Lannisters Leichnam auf einer gestuften Marmorbahre. An ihrem Kopfende hielt Jaime die Totenwache, die Hand um den Knauf eines Großschwerts gelegt, dessen Spitze auf dem Boden ruhte. Der Kapuzenumhang, den er trug, war so weiß wie frisch gefallener Schnee, und die Schuppen seines langen Panzerhemdes bestanden aus Perlmutt und getriebenem Gold. Lord Tywin wäre das Gold und Rot der Lannisters lieber gewesen, dachte sie. Es hat ihn stets verdrossen, Jaime ganz in Weiß zu sehen. Ihr Bruder ließ sich auch wieder den Bart wachsen. Stoppeln bedeckten Kinn und Wangen und verliehen seinem Gesicht etwas Raues und Ungehobeltes. Wenigstens hätte er warten können, bis Vaters Gebeine unter dem Rock bestattet sind. Kersai führte den König drei kleine Stufen empor, um neben dem Leichnam niederzuknien. Tommen traten die Tränen in die Augen. »Weine leiser«, hieß sie ihn und beugte sich dicht zu ihm. »Du bist ein König, kein heulendes Kleinkind. Deine Lords schauen auf dich.« Der Junge wischte die Tränen mit dem Handrücken fort. Er hatte ihre Augen, smaragdgrün, und sie waren ebenso groß und hell, wie James' Augen in Tommens Alter gewesen waren. Ihr Bruder war ein so hübsches Kind gewesen. Aber auch wild, so wild wie Joffrey, ein richtiger kleiner Löwe. Die Königin legte den Arm um Tommen und küsste ihren Sohn auf die goldenen Locken. »Er braucht mich, damit ich ihn lehre, wie man herrscht, und damit ich ihn vor seinen Feinden schütze.« Einige der Letzteren standen auch jetzt in ihrer Nähe und gaben sich als Freunde aus. Die schweigenden Schwestern hatten Lord Tywin gerüstet, als zöge er in seine letzte Schlacht. Er trug seinen besten Panzer, schweren Stahl, der in tiefem Dunkelrot emailliert war. Panzerhandschuhe, Beinschienen und Brustpanzer waren mit Goldeinlagen verziert. Die Schwebescheiben waren goldene Sonnenräder. Eine goldene Löwin hockte auf jeder Schulter, ein Löwe mit dichter Mähne bildete den Kamm des Topfhelms neben seinem Kopf. Auf der Brust lag ein Langschwert in einer vergoldeten Scheide, die mit Rubinen besetzt war, die Hände steckten in vergoldeten Handschuhen und waren um das Heft gefaltet. »Noch im Tode ist sein Gesicht edel«, dachte sie, »obwohl der Mund...« Die Mundwinkel ihres Vaters waren, wenn auch nur leicht, nach oben gezogen, und so erweckte er den Eindruck einer leisen Verwunderung. »Das sollte nicht sein.« Sie lastete es Pucelle an. Er hätte den schweigenden Schwestern sagen müssen, dass Lord Tywin Lannister niemals lächelte. Dieser Mann ist so nützlich wie Brustwarzen auf einem Harnisch. Durch dieses angedeutete Lächeln erschien Lord Tywin in gewisser Weise weniger furchterregend. Dadurch und durch die Tatsache, dass er die Augen geschlossen hatte. Die Augen ihres Vaters waren beunruhigend gewesen, hellgrün, beinahe leuchtend, mit Gold gesprenkelt. Mit diesem Blick konnte er in einen hineinsehen, konnte erkennen, wie schwach und wertlos und schändlich man im tiefsten Innern war. Wenn er einen anblickte, hat man es gespürt. Ungebeten meldeten sich die Erinnerungen an das Fest, welches König Aerys gegeben hatte, als Kersai zum ersten Mal an den Hof gekommen war, ein Mädchen, grün wie das Sommergras. Der alte Merryweather hatte davon geredet, die Zölle auf Wein zu erhöhen, da hatte Lord Rücker verkündet, »Wenn wir Gold brauchen, sollte seine Gnaden doch einfach Lord Tywin auf seinen Nachttopf setzen.« Aerys und seine Speichellecker hatten laut gelacht. während Vater Rücker lediglich über seinen Weinbecher hinweg angestarrt hatte. Dieser Blick hatte noch lange angedauert, nachdem die Belustigung längst verflogen war. Rücker hatte sich abgewandt, sich dann wieder umgedreht und Vater in die Augen gesehen, den Blick ignoriert, seinen Krug Bier leer getrunken und war dann mit rotem Gesicht von dannen geschlichen, geschlagen von einem Paar unerbittlicher Augen.
»Jetzt haben sich Lord Tywins Augen für immer geschlossen«, dachte Kersey. »Von nun an werden alle vor meinem Blick zusammenzucken. Jetzt müssen alle mein Stirnrunzeln fürchten. Auch ich bin ein Löwe.«
In der Septe herrschte Dämmerlicht, weil der Himmel draußen so grau war. Sollte der Regen jemals aufhören, würde die Sonne durch die hängenden Kristalle hereinscheinen und den Leichnam in Regenbogen hüllen. Der Lord von Casterly Rock hatte Regenbogen verdient. Er war ein großer Mann gewesen.
»Ich werde allerdings noch größer werden. In 1000 Jahren, wenn die Maester über diese Zeit schreiben, wird man sich deiner nur noch als Königin Kerseys Erzeuger erinnern.«
»Mutter!«
Tommen zupfte an ihrem Ärmel.
»Was ist das für ein Gestank?«
»Mein hoher Vater.«
»Der Tod!«
Sie konnte es ebenfalls riechen. Ein leiser Hauch von Verwesung hätte sie am liebsten die Nase rümpfen lassen. Kersey achtete nicht darauf. Die 7 Septonen in ihren silbernen Roben standen hinter der Bahre und flehten inständig den Vater an, Lord Tywin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als sie fertig waren, versammelten sich 77 Septas vor dem Altar der Mutter und begannen mit einem Gesang, in dem sie um Erbarmen baten. Tommen zappelte bereits unruhig, und sogar die Knie der Königin schmerzten. Sie sah Jaime an. Ihr Zwillingsbruder stand da, als wäre er aus Stein gehauen, und erwiderte ihren Blick nicht. In den Bänken kniete ihr Onkel Kevin mit hängenden Schultern, neben ihm sein Sohn.
»Lancel sieht schlimmer aus als Vater.«
Obwohl er erst 17 war, hätte er für 70 durchgehen können, ausgemergelt mit grauem